Ultraviolett. Eine Stunde Feminismus, Popkultur und Politik. Auf Herz 87.9.
Heute mit Mira Riegauf.
Und mir Katharina Usling. Ich freue mich sehr, mal wieder mit dir hier im Studio zu stehen, Mira. Und weil wir schon so lange keine Sendung mehr zu zweit gemacht haben, easy plan heute, wir talken mal wieder über das, was uns aktuell so beschäftigt. Also neben dem Zuhause rumsitzen, Serien gucken, auf Social Media abhängen und vielleicht mal noch eine Hausarbeit schreiben.
Bleiben wir mal bei Social Media. Ganz aktuell beschäftigt mich nämlich die Frage, ist Thrombose gleich Thrombose? Oder vielleicht ein bisschen genauer gesagt, kann man eigentlich die Antibabypille mit dem Impfstoff von AstraZeneca vergleichen?
Oh ja, diese Frage beschäftigt meine Insta- und Twitter-Bubble auch extrem gerade.
Und noch ein Thema, was ich dabei habe. Am 15.03. war ja Tag gegen Polizeigewalt und auch hier in Bielefeld wurde zum Beispiel auf dem Kesselbrink an die Opfer von Polizeigewalt erinnert. Es gab dann quasi so ein symbolisches Grab, das da eben AktivistInnen installiert haben. Und es war mir natürlich mal wieder sehr bezeichnend. Nach nicht mal 2,5 Stunden hat die Polizei das Ding schon wieder entfernt.
Also mal wieder ein Aufregerthema, was wir auf jeden Fall dabei haben und was uns gerade beschäftigt. Und weil du, Mira, gerade schon Polizeigewalt angesprochen hast, möchten wir euch jetzt am Anfang der Sendung darauf hinweisen, dass wir heute neben Polizeigewalt auch über den Hashtag TextMeWhenYouGetHome und über Femizide sprechen werden. Wenn euch diese Themen triggern, schaltet zwischendurch ab oder schaltet generell ab, hört zusammen mit einer Person eures Vertrauens oder hört euch später den Podcast an. In dem könnt ihr nämlich jederzeit unterbrechen, wenn ihr das mögt.
Ultraviolett.
Viele von uns warten sehnlichst drauf, die Impfung gegen Covid-19. Aktuell werden unterschiedliche Impfstoffe eingesetzt. Einer dieser Impfstoffe steht aber besonders im Verruf, nämlich der von AstraZeneca. So sehr, dass es jetzt tatsächlich auch einen Impfstoff gegeben hat.
AstraZeneca wurde ja erst auch als Impfstoff zweiter Klasse gehandelt, weil es eine ursprüngliche Empfehlung gab, damit nicht über 65-Jährige zu impfen. Das eigentliche Problem ist jetzt aber ein anderes, nämlich von den 1,6 Millionen Impfungen sind bei 7 teilweise tödliche Hirnthrombosen aufgetreten.
Und jetzt soll eben geprüft werden, ob der Impfstoff von AstraZeneca überhaupt weiterverwendet werden soll. Inwiefern die Thrombosen mit den Impfungen zusammenhängen, ist nämlich noch gar nicht geklärt. Morgen soll aber entschieden werden und die WHO beispielsweise empfiehlt auch, dass wir weiter mit AstraZeneca impfen. Bei dem Thema Thrombose werden aber bestimmt einige von euch hellhörig. Und ich habe auch gedacht, Moment, diese Nebenwirkung kenne ich doch von der Pille. Und das ist doch ein zugelassenes Medikament.
Ja, tatsächlich war mein Social-Media-Feed voll von diesem Vergleich. Viele FeministInnen haben kritisiert, dass es ja eine krasse Doppelmoral sei, dass die Pille seit Jahrzehnten trotz hohem Thromboserisiko verschrieben wird und der AstraZeneca-Impfstoff direkt vom Markt genommen wird.
Das war tatsächlich auch mein erster Gedanke, aber ich habe ja auch selbst jahrelang, naja, vielleicht auch unbedarft die Pille genommen und die Nebenwirkungen kannte ich aber und war dann jetzt so sehr erstaunt, okay, so unbedarft, dass ich da eine Hirnthrombose riskiert habe, bin ich wahrscheinlich nicht gewesen. Und es ist tatsächlich so, dass es eben unterschiedliche Arten von Thrombosen gibt. Und die Thrombosen, die eben von der Antibabypille verursacht werden, die treten vor allem in den Bein- und Beckenvenen auf. Also die können auch gefährlich sein, aber eben nicht so sehr, wie es eben Hirnthrombosen sind.
Also wir können festhalten, der Vergleich hinkt eher. Ich kann verstehen, wenn FeministInnen da erstmal auf die Barrikaden gehen, weil ich im ersten Moment genau das Gleiche gedacht habe. Der Gender Bias in der Medizin ist ja sowieso ein großes Thema, aber im Fall des AstraZeneca-Impfstoffs dann doch nicht so angebracht.
Ultraviolett.
Berichte über Polizeigewalt und Todesfälle reißen auch hier in Deutschland nicht ab. Letzte Woche, am 6. März, starb Kusai Saddam Kalaf in Delmenhorst nach einer gewaltsamen Festnahme durch die Polizei. Inwiefern jetzt die Polizei den Tod verschuldet hat, ist noch unklar. Aber wir wollen auch gar nicht so sehr über das gewaltsame Vorgehen der Polizei, vor allem gegen BPOC, reden, sondern wie da eigentlich drauf reagiert wird.
Was nämlich, und wir müssen ja leider sagen, mal wieder passiert ist, Kritik an der Polizei wird als Hetze gegen die Polizei bezeichnet. Und jetzt nach der Gedenkdemo, die in Frankfurt gewesen ist, laufen Ermittlungen wegen natürlich Polizeigewalt gegen Demonstrierende.
Was ich daran eben so problematisch finde, ist, dass vor allem die Medienberichterstattung häufig so sehr klar die Darstellung der Polizei übernehmen. In dem Fall, dass Kosai K. eben der Täter gewesen wäre, der sich quasi gegen die Festnahme gewehrt hat. Und deswegen, also damit wird quasi dann die Polizeigewalt auf der anderen Seite gerechtfertigt. Dass die Opfer tödlicher Polizeigewalt nach ihrem Tod kriminalisiert werden, um dann eben die Gewalt zu rechtfertigen, ist leider auch kein besonders neues Muster. Also wir kennen das ja schon von Uriallo, von Christi Schwundeck, Hussam Fadal, Aman Ali Sada und Mohamed Idrissi, um nur so mal ein paar Namen zu nennen.
Und was mir immer bei Berichten auch immer wieder auffällt, sind so Phrasen wie unter ungeklärten Umständen oder kein klares Bild der Todesumstände. Das gibt dann die Polizei bekannt, die Presse übernimmt es so und eigentlich heißt es auch schon so gut wie: Und an Erklärungen sind wir eigentlich auch gar nicht interessiert.
Denn dann müsste man ja in den eigenen Reihen mal geguckt werden, was da eigentlich so verkehrt läuft. Und auch in einem anderen Fall, über den wir gleich sprechen wollen, wird die Kritik an der Polizei immer lauter, nämlich der Ermordung von Sarah Everett und vor allem den Demos, die dazu in London laufen.
Schreib mir, wenn du zu Hause bist. Ich habe den Satz in letzter Zeit nicht ganz so häufig wie sonst, aber in der Vergangenheit mindestens einmal die Woche als Nachricht bekommen oder selbst verschickt.
Bei mir gehörte das auf jeden Fall auch so zur Nachhausekommen-Routine. In den letzten Tagen wurde mir das vor allem als Post bei Instagram angezeigt, als Reaktion auf den Mord von Sarah Everett. Die Londonerin ist Anfang März nachts nach Hause gegangen und wurde entführt und ermordet. Mittlerweile ist klar, dass der Täter ein Polizist ist. Und die Demo dagegen, die einige Tage später stattgefunden hat, wurde dann mit Verweis auf Verstöße gegen Corona-Vorschriften gewaltsam von der Polizei beendet, was da ja einen sehr faden Beigeschmack hat.
Ja, auch da wieder, was wir eben schon hatten mit der Polizeigewalt. Und aber was mich in der Berichterstattung und in der ganzen Diskussion auch danach mal wieder richtig wütend macht, sind zwei Dinge. Erstens, wie auf den Mord vor allem in sozialen Medien reagiert wurde, nämlich häufig mit der Aussage: Ja, warum war sie denn auch so spät noch unterwegs? Es war fucking 9 Uhr abends und es ist überhaupt nicht spät. Zu der Zeit gehe ich ganz normal einkaufen, komme von der Arbeit oder treffe mich auch manchmal mit Freundinnen. Aber viel wichtiger ist, genau diese Aussage ist so problematisch, weil es Victim-Blaming ist. Und zweitens, wie in Anführungszeichen normal es einfach für Mädchen, Frauen und eben nicht Cis-Männer ist, mit diesem Satz, schreib mir, wenn du zu Hause bist, aufzuwachsen. Ich kenne das nur zu gut, genauso wie Sachen wie den Schlüssel in der Hand zu haben auf dem Weg nach Hause, mit jemandem zu telefonieren oder auch den Live-Standort zu teilen.
Ja, und da vielleicht auch nochmal so ein Kontrast dazu, die Reaktion von Cis-Männern, wenn ich denen erzähle, dass ich sowas mache. Also wo irgendwie total klar wird, okay, in deren Weltbild taucht es überhaupt nicht auf. Wenn eine Person unterwegs ist, ist ja auch erstmal total egal, wann das ist, wo das ist, nicht egal ist, dass die Leute denken, es könnte irgendeine Schuld bei der betroffenen Person sein. Schuld ist auf jeden Fall der Täter und ich finde es irgendwie total krass, das immer noch so sagen zu müssen. Ich finde es nämlich so ganz ähnlich wie diese Diskussion darum, was die Person wohl angehabt hatte, dass sie da vergewaltigt oder ermordet oder whatever wurde. Und ich finde diese Diskussion so schwierig, weil, nehmen wir mal für einen kurzen Moment an, ich könnte mich dadurch vor einem Übergriff schützen, indem ich auf meinen Drink aufpasse, keine zu knappe Kleidung trage und am besten das Taxi nach Hause nehme. Dann erwischt es mich vielleicht nicht. Und jetzt kommt das große Aber: Mit hoher Wahrscheinlichkeit erwischt es eine andere Person. Eine, die sich nicht so gut schützen kann wie ich. Und dann verlagern wir das Problem auf die vulnerabelsten Personen in unserer Gesellschaft und wir verschieben das Problem halt einfach und lösen es nicht.
Also wie wir es drehen und wenden, die Lösung kann nur eine sein, nämlich die Schuld beim Täter suchen, dafür verantwortlich machen und vor allem andere erst gar nicht zu Tätern werden lassen.
Ultraviolett.
648. So viele Frauen sind in Brasilien Opfer von Feminiziden geworden im ersten Halbjahr 2020. Alleine das zeigt, wie aktuell der Roman Gestapelte Frauen von Patricia Melo ist.
Darin erzählt sie die Geschichte einer jungen Anwältin, die sich aus der Metropole São Paulo ins im Amazonas gelegenen Bundesstaat Acre macht, um dort Gerichtsverhandlungen zu Frauenmorden zu verfolgen. Meine Kollegin Nina Lechthoff hat den Roman gelesen.
Direkt der erste Fall nistet sich in den Kopf der namenlosen Protagonistin ein. Drei junge Männer aus reichen Familien haben das 14-jährige Indio-Mädchen Chupira vergewaltigt, gefoltert und ermordet. Doch wie so oft werden die Täter nicht nur nicht bestraft, sondern bekommen Zuspruch und Solidarität von der Gesellschaft.
Die Stadt solidarisierte sich ganz einfach mit den Mördern. Die armen Jungen, sagten die Leute, gelyncht von den Medien. In was für einem Land leben wir bloß, sagten sie. Die Justiz spricht sie frei und von den Medien werden sie verurteilt.
Um dieser harten Wirklichkeit zu entfliehen, flüchtet die Protagonistin immer wieder ins Amazonasgebiet zu einer indigenen Gemeinschaft und nimmt an Ayahuasca-Ritualen teil. In ihren Trancen verbindet sie sich mit den getöteten Frauen, um Rache an den Männern zu üben. Aber auch in der Wirklichkeit kämpft die Protagonistin zusammen mit der Staatsanwältin und einer Journalistin gegen die Männer, die Frauen ermorden. Gestapelte Frauen spielt auf drei Ebenen. Was die Protagonistin in Acre erlebt, ihre Ayahuasca-Trancen und die Notizen aus dem Heft der gestapelten Frauen. Die Kapitel A bis X spielen in der Realität. Dort erzählt die Protagonistin aus der Ich-Perspektive, was in ihrer Zeit in Acre passiert. Dort erfahren wir, wie sie sich mit der Staatsanwältin anfreundet oder wie sie die Stadt Cruzeiro do Sul auskundschaftet. Ein Großteil dieser Kapitel beschäftigt sich aber mit den Gerichtsverhandlungen, die die Protagonistin verfolgen soll. Ihre Notizen sammelt sie in einem Buch. Je länger sie in Acre verweilt, desto mehr Frauen stapeln sich darin.
Ich überlegte, die Fotos Denise, meiner Chefin, mitzubringen. Aber die Kinder der toten Frauen hatten keinerlei Wert für das Statistikbuch meiner Chefin. Also klebte ich sie in mein Heft. Das Heft, in dem ich jeden Tag stapelweise meine toten Frauen sammelte. Die aus dem Gericht und die, die ich in der Zeitung fand. Mein Heft quoll bereits über von ermordeten Frauen und eine weitere Arbeitswoche lag noch vor mir.
Auszüge dieser Notizen bilden die zweite Ebene des Romans. Diese kurzen Passagen, nummeriert von 1 bis 12, sind zwischen den anderen Kapiteln verstreut. Darin lesen wir in einer Kurzfassung, was den Frauen passiert ist, deren Morde im Gericht verhandelt werden. Mal sind sie von ihrem Ehemann erschossen, mal vom Vater erwürgt, mal vom Schwager ermordet worden. Auch wenn diese Kapitel meist nur ein paar Zeilen lang sind, das längste ist 1,5 Seiten, haben sie mich umgehauen. Denn Patricia Melo schafft es darin, mit wenigen Worten die harte Realität aufzuzeigen, dass keine Frau sicher ist und dass der Täter, auch wenn Motiv und Tat außer Frage stehen, nur eine leichte Strafe bekommen wird. Wenn überhaupt.
Getötet vom Schwager. Als die Polizei eintraf, warnte die 4-jährige Tochter Alessandra Fernandez Silva, meine Mama ist da drinnen tot. Das Kind war bei der Tat dabei gewesen und hatte einen Teil der Nacht neben dem Leichnam seiner Mutter verbracht. Sie erzählte der Polizei auch, dass der Mörder ihr eigener Onkel war.
Auf der dritten Ebene, mit griechischen Buchstaben markiert, werden die Rachefantasien der Protagonistin dargestellt, die sie während ihrer Ayahuasca-Trancen in einer Art Traumwelt auslebt. In dieser fantastischen Welt trifft sich die Protagonistin mit anderen Frauen im Urwald. Geleitet von einer mysteriösen Frauenfigur machen diese Amazonen Jagd auf Männer. Hin und wieder schwirren auch Vulven durch die Lüfte.
Prustend erzählt mir eine Kriegerin, dass bei den Angriffen die Eichel der fliegenden Klitoris steif wird und sich in eine Spitze verwandelt, so hart und robust wie ein Bohrer. Eine noch tödlichere Version als die Vagina dentata, sagte sie.
Diese Kapitel lesen sich wie ein Rausch, wie einen ruhelosen Traum. Denn die Protagonistin verwebt darin das in der Realität Erlebte mit ihren eigenen, in ihrem Unterbewussten tief verborgenen Traumata. Dazu gesellen sich noch andere gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, wie der Umgang Brasiliens mit der indigenen Bevölkerung oder den Brandrodungen des Urwalds. Dabei wechseln sich die Themen in rasender Geschwindigkeit oder es werden die Namen der Opfer immer wieder wiederholt, sodass sie in meinem Kopf zu einem Singsang geworden sind. All das machen diese Kapitel zu einem krassen Trip.
Gibt es hier Gold? Ja, und es gibt tote Saat, es gibt Soja, es gibt Vieh, es gibt Dürre, es gibt Pflanzengift, es gibt schlechte Menschen und wir fliegen tiefer und spüren den Wind im Gesicht, den Rauch der Brandrodungen. Oh, welch ein Trauerspiel! Und hier eine Motorsäge, ein Traktor, ein Bagger, noch eine Säge. Oh, welche Angst, ein Baum fällt. Es fallen 10 und 100 und 2000.
Patricia Merlos Roman Gestapelte Frauen ist ein wichtiger und guter Weg, um die unfassbare Menge von Frauen aufzuzeigen, die Opfer von Feminiziden werden. Leider wird Gewalt und Mord an Trans- und Non-Binary-Personen aber völlig außer Acht gelassen. Die fliegenden Vulven sind die Waffen der Amazonen. Denn das ist das Merkmal, mit dem sich die Amazonen identifizieren, welche sie stark macht, aber das Männer auch ebenso sehr hassen. Wegen ihrer Vulven werden die Cis-Frauen von Männern ermordet. In Brasilien wurden 2020 129 Transfrauen umgebracht, 70% mehr als im Vorjahr. Auch das sind Feminizide, die Merlus hätte berücksichtigen sollen. Denn nicht nur Cis-Frauen geben fabelhafte Amazonen im Kampf gegen frauenhassende Mörder ab.
Gestapelte Frauen von Patricia Melo, laut meiner Kollegin Nina Lechthoff definitiv harte Kost, die sich trotz der berechtigten Kritik, dass Trans- und Non-Binary-Personen nicht berücksichtigt werden, aber lohnt. Der Roman ist beim Unionsverlag erschienen und kostet im Hardcover 22 Euro. Als E-Book bekommt ihr Gestapelte Frauen für knapp 19 Euro.
Ultraviolett.
Ich will keine Blumen, ich will, dass das Patriarchat gestürzt wird. So könnte ich vielleicht grob meine Einstellung zum 8. März zusammenfassen. Da war Internationaler Frauentag, für die einen ein Grund, Rosen zu verschenken, für die anderen auf die Straße zu gehen und gegen Sexismus und geschlechtliche Ungleichheiten zu demonstrieren. Dabei muss ich ja sagen, dass ich den Namen Frauentag eher ambivalent sehe.
Ich auch, weil einerseits braucht es ja diese Kategorie Frau, um überhaupt über Sexismus reden zu können. Also dieses typische Dilemma, was wir da haben. Eigentlich wäre es nice, wenn wir diese binär gedachten Schubladen, in die wir Menschen stecken, nicht mehr brauchen. Und trotzdem müssen wir uns aber darauf beziehen, wenn wir Ungleichheiten sichtbar machen wollen. Aber andererseits macht es eben unsichtbar, dass nicht nur Frauen, sondern auch andere Menschen unter dem Patriarchat leiden, nämlich Non-Binary oder Transpersonen.
Und da beginnt dann häufig so eine Verlegenheit bei vielen feministischen Gruppen. Und was dabei rauskommt, ist dann auch sehr häufig ein Sternchen hinter dem Frauen, also Frauen-Sternchen-Tag beispielsweise. Und das ist vielleicht gut gemeint, aber ich finde es tatsächlich auch ganz schön schwierig.
Die Frage ist ja nämlich, wen soll dieses Sternchen meinen? Transfrauen? Das impliziert, dass Frauen ohne Sternchen eigentlich nur Cis-Frauen sind, während das Sternchen so ein Indikator ist für, das sind ja keine richtigen Frauen.
Und ich glaube auch nicht, dass sich Transmänner oder Non-Binaries durch dieses Sternchen inkludiert fühlen. Viel cooler wäre es da doch einfach zu sagen, wer genau angesprochen ist. Ein Bündnis in Bielefeld nennt sich zum Beispiel Frauen- und Queerstreik, weil sich eben genau aus diesen Menschen das Bündnis zusammensetzt.
Was ihr stattdessen auch sagen könntet, und so haben wir es zum Beispiel auch auf unserem Insta-Account gemacht, ist feministischer Kampftag. Das kommt ohne das Wort Frau aus und macht außerdem sichtbar, was wir die meiste Zeit tun, nämlich gegen das Patriarchat kämpfen und nicht darauf warten, dass uns irgendwer Rosen schenkt.
Ultraviolett.
Wenn ihr genauso wie ich keine Lust mehr auf die 100. Serie oder noch ein Buch habt, dann haben wir beiden jetzt zum Schluss noch jede eine Empfehlung für euch mitgebracht, falls ihr mal wieder eure Couch oder auch den Schreibtisch zu Hause verlassen wollt.
Unsere feministische Empfehlung.
Ich kann euch da die Aktionswochen gegen Rassismus ans Herz legen. Die finden in Bielefeld seit Anfang März statt und gehen noch bis Ende April, also über 2 Monate. Auf der Seite des Kommunalen Integrationszentrums findet ihr das Programm. Wir verlinken euch das natürlich auch nochmal. Viele der Veranstaltungen sind kostenlos oder kosten nicht viel. Zum Beispiel gibt es morgen, den 18.03., einen Vortrag des AK Asyl zum Thema struktureller Rassismus gegenüber Geflüchteten. Außer Vorträgen gibt es aber auch Stadtrundgänge, Workshops und Filmvorführungen.
Ich habe was Kulturelles dabei, Creative Shortcuts. Ab dem 9. April starten verschiedene Kunst- und Kulturworkshops im Kulturhaus Bielefeld. Es gibt zum Beispiel den Workshop Skulpturale Skylines, es gibt Werken mit Ton oder Fotografie. Und für die Kurse müsst ihr euch vorab anmelden und auch eine Gebühr von 15 Euro zahlen. Dafür gehen die Kurse aber auch relativ lange, teilweise bis in den Herbst. Mehr Infos findet ihr entweder auf dem Insta-Kanal vom Kulturhaus Bielefeld oder unter kulturhaus-ostblock.de.
Und mit diesen beiden Empfehlungen verabschieden wir uns von euch. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Ich bin Mira Riegauf.
Ich bin Katharina Usling. Wir sagen tschüss, habt eine schöne Restwoche.
Ultraviolett.